Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Unser Thema ist die Wahlbeteiligung, genauer die sozial ungleiche Wahlbeteiligung. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Universität Münster gesprochen. Und zwar im Juni vergangenen Jahres, Sie hören heute eine Wiederholung, kurz nach den Europawahlen. Da war die Wahlbeteiligung wieder gestiegen, wie auch bei der jüngsten Bundestagswahl, 2017 war die, und bei vielen Landtagswahlen. Meine Frage lautete also, erleben wir jetzt eine Trendumkehr, was die Wahlbeteiligung angeht?
Um zu erkennen, ob eine dauerhafte Trendumkehr stattgefunden hat, ist es noch ein bisschen früh. Aber tatsächlich stimmt es, dass seit einigen Jahren die Wahlbeteiligung wieder steigt. Und das ist ein Faktor, den wir in der Politikwissenschaft ganz gut kennen. Polarisierung, also wenn mehr gestritten wird, wenn Themen hochpolitisiert sind, dann steigt auch die Wahlbeteiligung. Und das beobachten wir seit einiger Zeit.
Das heißt, wir können ja auch die Sache so betrachten, dass mit diesem Anstieg der Wahlbeteiligung in Deutschland wir einen Anstieg der Stimmen für die AfD erleben. Die gab es ja vorher nicht. Also könnte man ja daraus schließen, dass die AfD es schafft, die bisher Politikverdrossenen oder Abstinenten jetzt zu mobilisieren?
Das wäre ein bisschen zu einfach. Ein Teil der Mobilisierung läuft über die AfD, aber auch dadurch, dass Themen angesprochen werden, die sonst vielleicht nicht so kontrovers diskutiert würden, und dann findet auch eine Gegenmobilisierung statt. Also bedeutet nicht nur, dass diejenigen wählen gehen, die vorher vielleicht nicht wählen waren und jetzt der AfD ihre Stimme geben. Es werden auch Menschen motiviert zu wählen, die vielleicht auch nicht gewählt haben und jetzt denken, ach, wir müssen aber uns gegen die AfD positionieren, sodass also eine Mobilisierung in zwei Richtungen stattfinden kann und nicht nur die AfD profitiert.
Aber Sie jetzt als Politikwissenschaftler und als Demokrat, nehme ich jetzt mal an, freuen sich doch erstmal darüber, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt, oder?
Das ist auf jeden Fall positiv für die Demokratie, wenn die Wahlbeteiligung steigt, weil wir wissen, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eine Mischung aus Desinteresse, aber auch Unzufriedenheit normalerweise ausdrückt.
Aber warum ist denn das so ein Problem mit der niedrigen Wahlbeteiligung? Also es gibt ja auch die These, Desinteresse haben Sie gesagt, okay, könnte man auch so übersetzen, die Leute sind zufrieden und bleiben auf dem Sofa liegen, denken, warum soll ich wählen gehen, ist alles prima, so wie es ist.
Ganz lange hat man das angenommen, da gab es Forschung und dann ging man davon aus, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil Menschen vielleicht aus Zufriedenheit sagen, ach, es muss sich ja gar nichts ändern und deswegen gehen sie nicht wählen. Aber nach und nach haben immer mehr Arbeiten in der Politikwissenschaft gezeigt, dass das so nicht stimmt. Wenn man in Umfragen geguckt hat, wer zufrieden und unzufrieden ist mit der Funktionsweise der Demokratie, mit der Regierung, dann stellte man fest, dass diejenigen zu Hause bleiben an einem Wahltag, die besonders unzufrieden sind und nicht die, die zufrieden sind.
Das klingt ja erstmal ziemlich paradox, oder?
Ja, das hängt halt damit zusammen, ob Menschen glauben, dass die Stimmabgabe an ihrer Unzufriedenheit was ändern könnte oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, es ändert nichts, dann ist man unzufrieden und bleibt zu Hause.
Mehrere Studien haben ja in den letzten Jahren gezeigt, auch Ihre Studien, Herr Professor Schäfer, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Einkommen und Bildungsgrad und Wahlbeteiligung oder politischem Engagement im weitesten Sinne. Also je niedriger das Einkommen, je niedriger der Bildungsabschluss, desto niedriger auch die Wahlbeteiligung. Ich glaube, das heißt in Ihrem Jargon asymmetrische Mobilisierung der Wähler. Aber warum ist das so? Wählen gehen, das muss man sagen, weder kostet es etwas, noch ist es jetzt besonders kompliziert.
Also einerseits ist es richtig, dass die Wahlbeteiligung sehr ungleich geworden ist über Zeit und die Kosten vom Wählen oder der Aufwand fürs Wählen sind vielleicht geringer als bei anderen Formen des politischen Engagements. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir bei diesen anderen Formen, sich zu engagieren, eher noch größere Unterschiede beobachten. Aber selbst bei Wahlen, die vielleicht gar nicht so aufwendig sind, sehen wir sehr große Unterschiede. Aber einfach ist Wählen gehen dann auch wieder nicht. Man muss eine Menge wissen, man muss sich vorab informieren über die Unterschiede zwischen den Parteien. Man muss politisch interessiert sein. Man muss vielleicht von anderen auch angestoßen werden, zu sagen, hey, geh doch wählen. Und das verteilt sich eben sehr ungleich in der Bevölkerung, ob man diese Faktoren hat oder nicht hat. Und wenn wir Bildung oder Einkommensgruppen angucken, dann finden wir eben systematische Unterschiede in den Voraussetzungen, die Menschen mitbringen, ob sie zur Wahl gehen oder nicht.
Aber die Wahlbeteiligung, ich rede jetzt mal von Bundestagswahlen, in der alten Bundesrepublik lag doch mal bei um die 80%.
Also in den 70er Jahren haben in der Bundesrepublik sogar über 90% der Menschen gewählt. Und dann ist es langsam abgesackt auf über 80%. Und dann schrittweise ist es mit kleineren Aufs und Abs immer weitergefallen bis zu 70%. Und jetzt haben wir eben einmal bei der letzten Bundestagswahl 2017 wieder einen Anstieg gesehen auf ungefähr 76%. Aber was immer noch weit unterhalb dessen ist, was in den 70er Jahren als normal gegolten hätte.
Ja, das stimmt, aber fast so viel immerhin wie 1949. Aber nochmal zurück zu meinem Punkt, 80er Jahre. Weder waren die Menschen damals reicher als heute, noch hatten sie höhere Bildungsabschlüsse als heute. Im Gegenteil. Trotzdem waren die Wahlbeteiligung viel höher.
Ja, das ist so ein scheinbarer Widerspruch. Einerseits im Durchschnitt sind die Menschen heute höher gebildet, jedenfalls was die formalen Schulabschlüsse angeht. Und das Einkommen, das Durchschnittseinkommen ist auch gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch Unterschiede größer geworden. Also die Ungleichheit ist angestiegen, der Einkommen. Und für Menschen zählt es nicht allein nur, wie viel Ressourcen sie individuell haben, sondern sie vergleichen sich auch mit dem, was in einer Gesellschaft normal ist. So dass wir also immer nicht nur das absolute Niveau angucken müssen, sondern auch den Unterschied zu anderen Gruppen.
Wie haben Sie das denn überhaupt erhoben, also diesen Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und sozialem Status im weitesten Sinne?
Es gibt zwei Wege, wie man sich das anschauen kann. Das eine ist einfach über Umfragedaten. Davon gibt es sehr viele, wo Menschen befragt werden, ob sie bei der letzten Wahl teilgenommen haben oder ob sie in Zukunft wählen wollen. Und da wird in der Regel eben auch erhoben, was ist der höchste Schulabschluss, welchen Beruf übt man aus oder wie hoch ist das Haushaltseinkommen. Und wenn man diese Informationen hat, kann man sich eben anschauen, gibt es einen systematischen Unterschied zwischen denjenigen, die nur Hauptschulabschluss haben und ihrer Wahlbeteiligung und denjenigen, die vielleicht Abitur haben oder studiert haben. Das ist der eine Weg über Umfragen. Der andere ist, sich räumliche Unterschiede anzugucken, indem man beispielsweise eine Stadt nimmt und sich anschaut, wie hoch waren die Wahlbeteiligungsunterschiede innerhalb dieser Stadt zwischen den Stadtteilen. Und da gibt es dann eben auch reichere Gegenden und ärmere Gegenden und man kann überprüfen, ob es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie gut es Menschen in einem Stadtteil gibt und der Wahlbeteiligung. Und in der Tat ist dieser Zusammenhang sehr, sehr eng.
Das heißt, Sie können auch quasi anhand von Wahlbeteiligungsdaten eigentlich erkennen auf einen Blick, ob es sich um einen ärmeren oder reicheren Stadtteil handelt. Ist der Unterschied so groß?
Der Unterschied ist riesig. Also wenn wir jetzt die Europawahl nehmen vom vergangenen Sonntag, da haben in einer Stadt wie Köln, in dem ärmsten Kölner Stadtteil, haben 30% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben und in den reichsten Stadtteilen ja fast 80%. So groß sind die Unterschiede. Und wenn Sie von zwei Stadtteilen wissen, wie hoch die Arbeitslosenquote ist, oder in welchem der beiden Stadtteile die Arbeitslosenquote höher ist, dann können Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch vorhersagen, wo die Wahlbeteiligung höher oder niedriger ausfällt.
Sie haben nun gesagt, dass diejenigen nicht wählen gehen, die sich davon nichts erhoffen. Jetzt sagt Ihr Kollege, der Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer, ich habe hier ein Zitat, jemand, der nicht zur Wahl geht, darf danach auch nicht über die Politik motzen. Er hätte es selbst in der Hand gehabt, etwas zu ändern.
Ja, da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Also erstmal die einzelne Stimmabgabe ändert natürlich nicht sofort irgendetwas. Ja. Und es gibt eben systematische Gründe, warum Menschen sich entscheiden, entweder zur Wahl zu gehen oder zu Hause zu bleiben. Und die haben auch was mit dem sozialen Umfeld zu tun. Die haben mit Erfahrungen zu tun, die Menschen machen. Und die lassen sich nicht so ganz einfach überwinden und zu sagen, naja, ach, selbst schuld. Und das ist so eine rein individuelle Entscheidung. Da fließt schon etwas mehr ein. Wir wissen, dass Familie, Freundeskreise, Wohngegenden einen Einfluss darauf haben, wie sich Menschen politisch verhalten und eben auch, ob sie zur Wahl gehen oder nicht.
Genau, da sind wir nochmal an dem Punkt mit dem Vergleich der 80er Jahre und dem Reichtum und den Bildungsabschlüssen. Da bin ich jetzt etwas von abgekommen, denn danach müsste man ja annehmen, dass heute, wo so viele junge Menschen wie noch nie Abitur machen, so viele junge Menschen wie noch nie ein Hochschulstudium machen, dass gerade heute besonders unter den Jüngeren die Wahlbeteiligung besonders hoch ist und unter den Älteren, weniger Vermögenden, weniger Gebildeten, geringer. Aber es ist genau umgekehrt.
Tatsächlich fällt die Wahlbeteiligung bei den Jüngeren immer schon niedriger aus als bei den Älteren. Und was vielleicht noch wichtiger ist, bei den heute Jüngeren sind die Unterschiede nach Bildung oder nach Einkommen oder nach Beruf besonders groß. Also diejenigen, die heute jung sind und möglicherweise nur einen Hauptschulabschluss haben, bei denen ist die Wahlbeteiligung extrem gering. Diejenigen, die Abitur machen oder studieren, die haben immer noch eine relativ hohe Wahlbeteiligung. Also da sind die Unterschiede auch zu den Älteren gar nicht so riesig.
Aber ich verstehe immer noch nicht richtig, warum die Hauptschulabsolventen 1972 zur Wahl gegangen sind, aber nicht 2017.
Ja, also wir reden von sozialer Integration, um das zu erklären. Das eine ist eben, wie gut ist man selber ausgebildet, welchen Schulabschluss hat man? Und das andere ist, in welche Art von Netzwerken ist man eingebunden? Früher gab es eine stärkere Einbindung in sowas wie Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen, die auch dafür gesorgt haben, Leute zu mobilisieren. Selbst Menschen, die vielleicht relativ politikfern oder nicht so interessiert waren, haben über solche Netzwerke, Organisationen den entscheidenden Anstoß bekommen, dann doch noch wählen zu gehen. Heute haben diese Gruppen an Einfluss verloren oder diese Organisationen. Weniger Menschen gehen in die Kirche, weniger Menschen werden Mitglieder in Vereinen, in Organisationen, in Gewerkschaften. Und das bedeutet, weil diese Einbindung in solche Netzwerke zurückgeht, werden die individuellen Ressourcen wichtiger. Und die individuellen Ressourcen haben zwar im Durchschnitt zugenommen, sind aber gleichzeitig auch relativ ungleich verteilt.
Das erklärt dann wiederum, warum hoher sozialer Status mit politischem Engagement, nicht zuletzt über Wahlen, und geringer sozialer Status mit geringem politischen Engagement einhergeht. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Diejenigen, die viele Ressourcen haben und sich ohnehin stark für Politik interessieren, die sind nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand sie mobilisiert, ihnen einen Anstoß gibt, Wahlen zu gehen. Diejenigen, die aber ja, weniger interessiert sind, etwas politikferner sind, denen hilft es, wenn im sozialen Umkreis, im Freundeskreis, in der Familie oder eben über Vereine, Kirchen etc. der Anstoß kommt, ach, geh doch wählen, engagier dich doch hier auch bei einer Partei. Und das findet weniger statt als in der Vergangenheit und erklärt deswegen auch größere Unterschiede.
Dass das Umfeld daran beteiligt ist, ich glaube, das kennen wir alle. Mir ging es ehrlich gesagt am vergangenen Sonntag so, dass ich dachte, ach Mensch, das Buch ist so interessant und das Sofa so gemütlich. Und dann habe ich gedacht, was werden meine Freunde und meine Familie sagen? Das geht gar nicht. Das wäre tatsächlich eine Normverletzung gewesen, glaube ich.
Genau, und dazu kann man zwei Sachen sagen. Also einerseits ist diese Norm auch schon ungleich verteilt. Also wer für sich selbst sagt, ja, das gehört einfach dazu, gute Bürgerin oder Bürger zu sein, wählen zu gehen. Diese Person wird dann auch tatsächlich wählen gehen. Mir geht es da wie Ihnen, wenn ich in meinem Freundeskreis sage, ich habe nicht gewählt. Nun gut, jetzt bin ich auch noch Professor für Politikwissenschaft.
Ja, das geht gar nicht.
Dann sagen alle, das gibt's doch nicht. Aber es gibt eben Gruppen und bestimmt auch Freundeskreise, wo die Norm fast schon das Gegenteil ist. Wo man gefragt wird, warst du was wählen? Warum machst du denn sowas? Oder es überhaupt nie Thema ist. Das ist noch wahrscheinlicher. Es gibt Forschung aus den USA, die sagt, ja, wählen ist ansteckend, aber nicht wählen ist eben auch ansteckend.
Dann gucken wir mal auf die unmittelbaren Folgen, nämlich auf diejenigen, die gewählt werden von denjenigen, die wählen. Also die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sollen das Volk vertreten. So steht es im Grundgesetz, Artikel 38. Sie sollen nicht einen Querschnitt der Bevölkerung bilden. Das steht da nicht. Und das haben sie ja bekanntlich auch noch nie, wenn man jetzt sich mal allein die Anzahl der Frauen und Männer in den verschiedenen Legislaturperioden ansieht, dann wissen wir das. Sie, Herr Schäfer, stören sich jetzt ja aber besonders an der hohen Quote der Akademiker im Bundestag. Ich glaube, es gibt kaum noch Menschen, die nicht Akademiker sind, die Bundestagsabgeordnete sind. Warum stört Sie das?
Darüber gibt es auch eine ganz lange, jahrzehntealte Diskussion. Was bedeutet eigentlich Repräsentation oder was sind die Voraussetzungen von Repräsentation? Und lange Zeit war die Mehrheitsmeinung in der politischen Theorie, dass es nicht wichtig ist, also nicht primär wichtig ist, wer im Parlament sitzt, sondern also wie vielfältig die Ideen sind und die dort vertreten werden. Und dann kam aber ein neuer Diskurs auf, insbesondere auch von weiblichen Politikwissenschaftlerinnen, die gesagt haben, naja, glauben wir wirklich, dass es völlig irrelevant ist, ob Frauen im Parlament überhaupt vertreten sind? Und wenn wir nur 2-3 Jahrzehnte zurückgehen, gab es viele Länder, in denen ja, höchstens 10% der Abgeordneten weiblich waren. Daraus entwickelte sich die Vorstellung, dass es schon für die Art von Entscheidung und für die Art, wie über Themen diskutiert wird und ob über Themen diskutiert wird, wichtig ist, wer die Menschen sind, die im Parlament sitzen. Und inzwischen ist es bei der Frage, ob Frauen im Parlament vertreten sein sollten, eine Selbstverständlichkeit. Also kaum jemand würde noch sagen, nein, das ist nicht nötig, dass Frauen im Parlament sind. Und die Frage kann man natürlich weiterspinnen. Was bedeutet es denn, wenn bestimmte soziale Gruppen überhaupt nicht mehr im Parlament auftauchen oder andersrum, wenn es eine relativ homogene Gruppe ist, die alle denselben Art von Bildungsabschluss haben und ähnliche Lebensverläufe?
So wie zum Beispiel Universitätsprofessoren und Journalisten.
Genau, aber der Unterschied zwischen unseren Berufsgruppen und den Parlamentariern ist, dass wir nicht stellvertretend für andere handeln müssen. Also wir sind eben nicht aufgefordert, das Volk zu repräsentieren, sondern ich soll möglichst gut unterrichten und gute Forschung machen und sie führen gute Interviews. Das ist unser Job. Wir müssen nicht andere repräsentieren. Und die Frage ist eben, ob Abgeordnete gut in der Lage sind, bestimmte Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden, die sie selbst vielleicht nie erlebt haben, von denen sie nur vom Hörensagen wissen. Und es ist nicht nur der Unterschied in der Zusammensetzung des Parlaments mit der Bevölkerung insgesamt, sondern das hohe Maß an Homogenität. Es sind mehr als 80% der Abgeordneten, die studiert haben, teilweise in einzelnen Fraktionen fast 90% oder 100%. Das heißt, dort ist niemand, der irgendwann mal sein Geld eben im Dienstleistungssektor verdienen musste, oder am Bandstand, also der klassische Arbeiter, der schafft es schon lange nicht mehr ins Parlament. Aber auch neue Berufe sozusagen unterhalb der Akademiker, die schaffen es auch nicht mehr ins Parlament.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Und sogar im Radio, nämlich jetzt. Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer über den Zusammenhang von sozialem Status und Wahlbeteiligung und deren Folgen. Sie haben gerade von der hohen Homogenität gesprochen, Herr Schäfer, den die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufweisen. Aber welche Folgen hat denn das? Man kann das natürlich jetzt erstmal so beklagen und sagen, es ist ja sehr traurig, dass da jetzt auch keine Arbeiter, keine Menschen aus dem Dienstleistungsgewerbe, keine Friseurin sitzt. Aber hat denn das auch Folgen für die Politik, die gemacht wird?
Das ist ein ganz neuer Forschungszweig, wo man genau dieser Frage nachspürt. Und das fing in den USA an mit Forschungsarbeiten. Und jetzt gibt es eine Reihe von anderen Ländern, in denen das gemacht wurde, auch in Deutschland. Das habe ich mit einem Team untersucht. Und tatsächlich finden wir, dass die Entscheidungen, die der Bundestag zwischen 1980 und der Gegenwart getroffen hat, viel stärker mit den Präferenzen übereinstimmen von Menschen, denen es besser geht, als von Menschen, denen es schlechter geht. Jetzt haben wir nicht nur eine ungleiche Wahlbeteiligung und eine ungleiche Zusammensetzung der Parlamente, sondern wir beobachten zusätzlich auch noch, dass die Entscheidungen eher diejenigen repräsentieren, die eben in einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen oder die sich eher im Parlament wiederfinden.
Aber wie haben Sie das gemessen? Das klingt ja sehr nach, als wenn da Ihr eigener politischer Standpunkt mit einfließen würde.
Dann wäre es keine gute politikwissenschaftliche Forschung, wenn das vor allen Dingen meine persönliche Meinung wäre, sondern wir haben Umfragen rausgesucht seit 1980 und haben dann insgesamt über 700 Umfragen gesucht, wo es immer um ganz konkrete Sachfragen geht und wo die Menschen, also die Bevölkerung, gefragt wurde, sind sie für diese Politikänderung oder sind sie gegen diese Politikänderung? Und da das Umfragen sind, kann man eben sich dann anschauen, wie viele waren denn für diese Politikänderung in der höchsten Einkommensgruppe oder in der niedrigsten Einkommensgruppe oder unter den Arbeiterinnen oder den Beamten. Und so kann man eben vergleichen, wer in der Bevölkerung wollte diese Politikänderung und wer war eher dagegen. Wenn wir dieses im ersten Schritt gemacht haben, können wir im zweiten Schritt uns angucken, welche Entscheidung wurde denn tatsächlich getroffen. Und für diese über 700 Fragen konnten wir dann eben im Einzelnen recherchieren, was hat der Bundestag entschieden. Wenn man das beides macht, wer will was und was entscheidet der Bundestag, dann findet man ein Muster. Und dieses Muster ist, dass der Bundestag viel häufiger Entscheidungen getroffen hat, die mit den Wünschen übereinstimmen derjenigen, die höheres Einkommen haben, höheres Bildungsniveau oder Berufsgruppen mit höherem sozialen Status.
Aber das ist doch im Grunde genommen auch logisch, weil das diejenigen sind, die auch gewählt haben.
Ja, man kann das so sagen, aber umso mehr wird es eben ein dringliches Problem, wenn die Wahlbeteiligung so ungleich ist und das nicht einfach nur individuelles Kalkül Einzelner ist, sondern auch wieder auf soziale Ungleichheit zurückzuführen ist.
Naja, man könnte ja vielleicht auch andersrum sagen, die SPD hat sich ja in letzter Zeit bemüht, denjenigen entgegenzukommen, die nicht so viel wählen, hat also den Mindestlohn eingeführt, die Rente mit 63, tritt jetzt sehr für eine Grundrente ein. Richtig gut bekommen ist es ihr nicht.
Wir reden aber von Trends, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, Unterschiede, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Jetzt gibt es vielleicht einen gewissen Erkenntnisprozess in einzelnen Parteien, aber ich würde annehmen, dass es eben auch relativ lange dauert, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Vertrauen zu zerstören geht leichter, als Vertrauen wieder aufzubauen. Und einzelne Entscheidungen werden dieses Grundmuster auch nicht ändern, sondern da müsste schon über einen längeren Zeitraum eine andere Art von Politik passieren. Und dann ändert sich vielleicht auch das Muster der ungleichen Wahlbeteiligung wieder, wenn Menschen das Gefühl haben, ja, es wird auch für uns Politik gemacht.
Wir können ja mal gucken in die Länder, wo das anders ist, wo die Wahlbeteiligung höher ist. Soweit ich das verstanden habe, gibt es da zwei Faktoren. Das eine ganz simpel, es gibt eine Wahlpflicht und wenn man nicht wählen geht, dann muss man Bußgeld zahlen oder was auch immer. Der zweite Punkt ist auch eine Gesellschaft, die weitgehend egalitär ist, also sozial ausgewogen, wie zum Beispiel Dänemark. Da ist dann die Wahlbeteiligung auch sehr hoch, ohne eine Wahlpflicht. Bevor wir hier eine egalitäre Gesellschaft hinbekommen, vergehen wahrscheinlich ein paar Jahre. Fangen wir mal mit der einfacheren Lösung an, mit der Wahlpflicht. Wäre das ein Mittel der Wahl, Herr Schäfer, dass wir in Deutschland die Wahlpflicht einführen, damit dann wieder auch alle sich beteiligen?
Das Problem ist, in Ländern, wo es die Wahlpflicht gibt, ist sie auch anerkannt und in der Bevölkerung ziemlich beliebt. In Ländern, wo es die Wahlpflicht nicht gibt, ist die Mehrheit auch der Bevölkerung eher dagegen. Man empfindet, dass wählen zu gehen ein Recht ist und keine Pflicht. Man sollte dazu nicht gesetzlich gezwungen werden. Und deswegen ist die Zustimmung auch in Deutschland zu der Einführung einer Wahlpflicht sehr gering. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn viele Menschen der Politik misstrauen und das Ansehen von Politikerinnen und Politikern gering ist. Also in der Situation ist es besonders schwierig zu sagen, aber ihr müsst jetzt wählen gehen, weil die Menschen das Gefühl haben, wir würden sie zwingen, ja, für eine bestimmte Partei abzustimmen. Also die Situation ist ein bisschen verfahren. Man hätte eine Wahlpflicht wahrscheinlich viel einfacher einführen können, als sie nicht nötig war, weil die Wahlbeteiligung ohnehin hoch war. Jetzt ist die Wahlbeteiligung niedrig und das Ansehen der Politik insgesamt eher gering. Und es ist sehr schwierig, eine Wahlpflicht noch einzuführen.
Das hätte dann vielleicht sogar eher den umgekehrten Effekt, kann man annehmen.
Wir haben viele Beispiele von Ländern, die irgendwann die Wahlpflicht hatten und sie dann abgeschafft haben. Und da kann man relativ genau sagen, dass dann die Wahlbeteiligung zurückgeht und sie auch sehr stark ungleich wird, direkt in der nächsten Wahl nach der Abschaffung. Es gibt aber kaum Beispiele, jedenfalls jetzt in den letzten Jahrzehnten, wo die Wahlpflicht eingeführt wurde. Insofern müssen wir ein bisschen darüber rätseln, was würde denn passieren, wenn man das jetzt durchsetzt gegen den Widerstand doch großer Teile der Bevölkerung.
Dann gucken wir auf die zweite Variante, egalitäre Gesellschaft. Die gab es ja mal mehr oder weniger in der alten Bundesrepublik, wie auch in der alten DDR. Ich weiß gar nicht, ob man heute eine Mehrheit hinbekäme noch in Deutschland für das Ziel einer egalitären Gesellschaft.
Interessant ist jedenfalls im internationalen Vergleich, dass ein Land wie Dänemark, wie Sie richtig gesagt haben, eben eine relativ hohe Wahlbeteiligung hat, ohne Menschen dazu zu zwingen. Und das kann man auch systematisch untersuchen. Und tatsächlich gibt es neben vielen anderen Faktoren, die auf die Wahlbeteiligung einfließen, einen systematischen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und der Höhe der Wahlbeteiligung und damit auch der Wahlbeteiligungsungleichheit. Allerdings droht ein Teufelskreis, dass Länder, die eine niedrige Wahlbeteiligung haben, die noch dazu sozial ungleich ist, eben genau nicht die Art von Politiken bekommen, die Gleichheit erhöhen würden. Also wie werden wir dänischer unter der Voraussetzung, dass die Wahlbeteiligung eben nicht gleich ist, sondern dass wir wissen,
dass die Dänen gar nicht wählen hier.
Genau. Und dass bei uns ja nur bestimmte Gruppen zumindest in sehr viel höherem Ausmaß wählen gehen als andere. Und wir wissen, dass der Bundestag eher deren Präferenzen umsetzt, als die Präferenzen derjenigen, die vielleicht von mehr Gleichheit stärker profitieren würden.
Ja, aber mich lässt trotzdem dieses Paradox nicht los. Es sind doch gerade die ärmeren Menschen, die ein Interesse daran hätten, sich politisch zu engagieren, weil sie doch viel mehr auf einen gut funktionierenden Staat, auf gute Gesetzgebung, gute Infrastruktur angewiesen sind. Also auf gute öffentliche Schulen, die nichts kosten, auf einen guten öffentlichen Nahverkehr, der bezahlbar ist und so weiter und so weiter. Also reiche Menschen können sich das alles auch privat leisten, mit Privatschulen oder dicken Autos, was auch immer. Also wer weniger Ressourcen hat und sich nicht politisch beteiligt, handelt im Grunde genommen gegen seine eigenen Interessen. Was kann man denn tun, um diesen Menschen das klarzumachen? Denn wir leben ja wiederum in einer Demokratie, er hat ja das Recht. Wir haben ja auch, jeder von uns hat das Recht, sich zu Tode zu saufen oder zu rauchen oder was auch immer.
Ja, aber ganz häufig wird so darüber nachgedacht, als wäre das irrational, dass bestimmte Menschen nicht mehr wählen gehen. Und natürlich in der Summe, in kollektiv schadet es bestimmten Gruppen, wenn sie nicht wählen gehen. Wenn aber das stimmt, was wir in unserer Forschung gezeigt haben, dass die Responsivität, so nennt man das in der Politikwissenschaft des Bundestages, also auf wen reagiert die Gesetzgebung, ungleich ist, dann lehrt das eben Menschen in der Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürger auch etwas. Es lehrt bestimmte Gruppen, dass ihre Anliegen nicht umgesetzt werden und mit geringerer Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden als die anderer. Und man kann zeigen, dass
die... Also insofern ist es nicht irrational, sondern rational anzunehmen, wenn die Leute sagen, naja, wir sind denen doch sowieso egal, für uns tut ja nichts.
Genau, man kann zeigen, dass diejenigen, die den Bundestag oder generell auch in anderen Ländern Parlamente als nicht responsiv wahrnehmen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht wählen zu gehen oder für Protestparteien zu stimmen. Man kann sagen, dass es rational ist, weil die tatsächlich korrekt beobachten, dass die Entscheidungen ungleich sind der Parlamente. Und aus dieser Beobachtung die Schlussfolgerung ziehen, dass das Wählen sich vielleicht für sie nicht so richtig lohnt. Das Problem ist, dass das eigentliche Problem natürlich weiter verschärfen kann.
Das ist ja ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Jetzt nochmal an Sie die Frage, Herr Professor Schäfer, bitte lösen Sie das Problem unserer Demokratie. Was können wir tun, damit die Wahlbeteiligung auch wieder sozial repräsentativer wird?
Ja, das ist immer eine Frage, die mir Kopfschmerzen bereitet, weil es eben keine einfache Antwort gibt oder eine einfache Lösung.
Geben Sie ruhig eine komplizierte Antwort. Hauptsache Antwort.
Wir lernen aus dem internationalen Vergleich eben tatsächlich, dass manche Länder das besser hinkriegen als andere. Man kann zumindest mal die Diskussion über die Wahlpflicht führen, auch wenn die ersten Reaktionen darauf sicher negativ sind. Aber also vielleicht setzt sich ja über Zeit doch durch, dass das gar nicht so unvernünftig sein könnte und dass andere Länder dies tun. Australien, Luxemburg, Belgien, viele südamerikanische Länder. Und zum anderen muss, glaube ich, ein Lernprozess innerhalb der Parteien stattfinden. Und so, also das hat zum Teil, glaube ich, schon begonnen, weil sie eben merken, dass das Gefühl, dass sie nicht für bestimmte Gruppen mehr da sind, ihnen eben auch schadet. Besonders stark wird diese Diskussion, glaube ich, inzwischen in der SPD geführt. Das Gefühl hat, naja, wir haben unsere frühere Kernwählerschaft verloren. Die glauben nicht mehr, dass wir wirklich für sie handeln. dann wird vielleicht darüber nachgedacht, welche Politikvorschläge man umsetzen kann, um an diesem Problem etwas zu ändern. Und also so könnte ein Wandel stattfinden auf der Ebene von, also welche Art von politischen Inhalten verfolgen wir. Und das hat zumindest in anderen Ländern eine Zeit lang stattgefunden. Bei der Labour Party in Großbritannien wurde eine Zeit lang ganz intensiv diskutiert, naja, wie können wir denn eigentlich wieder an Menschen herankommen und die für uns gewinnen, also dass sie auch mitarbeiten in der Partei, die uns jetzt sehr fernstehen. Also wie schaffen wir es, nicht nur Akademiker an uns zu binden, die dann also aktiv sind und sich wählen lassen. In der Mitgliedschaft sieht es natürlich anders aus. Da muss man gezielt Leute rekrutieren, ansprechen. Wir wissen, dass wer in der Partei aktiv wird und vor allen Dingen wer kandidiert für Ämter, ist nicht ein zufälliger Prozess, sondern hat sehr viel mit Rekrutierung zu tun. Und Rekrutierung hat sehr viel mit innerparteilichen Netzwerken zu tun. Und Menschen suchen eher Menschen, die ihnen selbst ähnlich sind. Aber das kann man alles ja auch transparent und bewusst machen. Und möglicherweise kann man dann auch als Partei überlegen, ob es bewusste Gegenstrategien gibt.
Es wird ja viel über mehr direkte Demokratie diskutiert in diesem Zusammenhang. Mehr Bürgerversammlungen im Stadtteil, mehr Bürgerbeteiligung. Ist das ein Weg, das politische Engagement zu steigern?
In meiner Sicht, je kleinräumiger das stattfindet, direkte Beteiligung, desto besser ist es. Also wenn Menschen das Gefühl haben, sie können direkt etwas in dem Stadtteil, in dem sie leben, verändern, dann könnte das einen Effekt haben. Direkte Demokratie per se, also wenn man jetzt sagt, wir führen Volksabstimmungen auf Bundesebene ein, das hätte wahrscheinlich keinen sehr großen Effekt. Im Gegenteil, wir wissen, dass tendenziell bei Volksabstimmungen häufig die Beteiligung noch niedriger ist und eine niedrige Beteiligung ist eben in der Regel auch eine ungleiche Beteiligung. Also das jetzt auf Bundesebene einzuführen, würde das Problem nicht lösen. Mehr Mitsprachemöglichkeiten vor Ort zu schaffen, aber dann auch substanzielle Mitsprachemöglichkeiten und nicht nur pro forma Verfahren, wie wir sie häufig im Moment beobachten, könnte einen Effekt haben.
Aber sind das nicht da dann auch immer dieselben, die sich engagieren? Also man gucke mal in die Schulen zum Beispiel, in die Elternbeiräte.
Ja, die Gefahr droht immer. Es gibt diese berühmten Bürgerhaushalte, die irgendwann überall eingeführt werden. Die kommen aus Südamerika, aus Brasilien. Dort waren die sehr erfolgreich, auch Menschen an die Politik heranzuführen, die eigentlich dafür vielleicht nicht prädestiniert waren. Und dann hat man das übernommen, in Europa eingeführt, in Deutschland eingeführt, aber auf sehr eigenartige Art und Weise. Nämlich, es konnte in diesen Bürgerhaushalten häufig gar nicht sehr viel entschieden werden. Ich habe mir das selber in Köln mal angeguckt. Da ging es im Wesentlichen darum, dass die dort Anwesenden Sparvorschläge machen sollten. Und es gab kein eigenes Budget, über das man bestimmen kann. Auf diese Art und Weise ist es eben keine substanzielle Beteiligung, sondern eine Proforma-Beteiligung. Da gehen dann nur noch die, ich sag mal, politischen Freaks hin, die sich sowieso wahnsinnig für Politik interessieren und abends nichts anderes zu tun haben und sagen, dann gehe ich da auch noch hin. Aber wenn es wirklich um Entscheidungen ging, wo man sieht, es hat Konsequenzen für die Gestaltung des Spielplatzes vor Ort oder der Schule vor Ort, dann könnte es möglicherweise einen Effekt haben.
Wir haben jetzt ja eine ganze Weile über diejenigen gesprochen, die im Grunde genommen resigniert haben, die sich desinteressiert zeigen. Aber wir haben ja in der Vergangenheit auch viel Wut gesehen auf den Straßen, zum Beispiel bei Pegida-Demonstrationen oder auch in Chemnitz bei diesen schweren rassistischen Ausschreitungen. Wir bekommen hier im Deutschlandfunk Kultur auch ab und zu mal Briefe von Hörern, die uns einen Bürgerkrieg voraussagen. Wie geht's denn Ihnen als Demokrat, Herr Schäfer? Was ist Ihnen lieber, diese Wut oder die Resignation?
Naja, rassistische Exzesse oder wenn demokratischen Spielregeln verletzt werden, das kann sich natürlich niemand wünschen. Aber Wut, die vorhanden ist, aber sie ist nicht sichtbar, weil die Menschen nicht wählen gehen oder eben nicht auf der Straße sind, ist, glaube ich, auch gefährlich. Die Menschen sind ja nicht wütend geworden, weil sie jetzt demonstrieren, sondern also sie demonstrieren, weil sie wütend sind. Und die waren halt lange Zeit nicht sichtbar, aber sie gab es ja trotzdem. Und insofern, ich glaube, für eine Demokratie ist es schon wichtig, dass Unzufriedenheit sichtbar wird und artikuliert wird, weil nur dann kann man versuchen, zumindest Teile dieser Gruppe zu erreichen. Dann kann die Politik darauf reagieren, dann können auch neue Parteien entstehen. Das gehört auch dazu, dass bestimmte Anliegen durch andere, neue Parteien artikuliert werden. Und möglicherweise lässt sich die Unzufriedenheit, die Wut dadurch ein Stück weit bearbeiten.
Vielen Dank, Herr Schäfer.
Ich danke Ihnen.
Professor Dr. Armin Schäfer lehrt Politikwissenschaften an der Universität Münster. Sie hörten eine Wiederholung unseres Gesprächs vom Juni vergangenen Jahres. Nach den Nachrichten können Sie an einer Familienaufstellung teilnehmen. So heißt zumindest unser Feature Familienaufstellung, in dem es um ein translesbisches Familienglück geht.